will hier gar keinen Altar bauen. Trotzdem gibt es diese Predigt, also Altarbauanleitung. Das ist ein Text, den ich ausgesucht habe, weil der mich angesprochen hat, selber gestern. Und der Text dazu steht in 2. Mose 20, Vers 22 bis 26. Geschichtlich war Israel gerade ausgezogen von Ägypten aus der Sklaverei und sie waren am Berg Sinai, wo Gott durch Mose dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat. Das ist Kapitel 20. Und direkt nach diesen 10 Geboten redet Gott dann weiter zu Mose und sagt ihm, wie Altäre gebaut werden sollen. Und ich lese die Stelle mal vor, vielleicht kommt die gleich auch noch vorne dran. Also 2. Mose 20, ab Vers 22. Da sprach der Herr zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israels sprechen. Ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behauene Steine aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Soweit die Anleitung zum Altar bauen. Und natürlich fragen wir uns heute, was machen wir heute im 21. Jahrhundert als Christen mit einer Altarbauanleitung? Weil ich glaube, wir alle wissen, durch Jesus ist dieses ganze System mit Altären und Opfern beseitigt worden. Wir müssen heute keine Altäre bauen, deshalb ist hier auch kein Altar. Was machen wir mit so einem Text aus diesem Alten Testament, der eigentlich gar nicht mehr für uns gilt in diesem Sinne? Und ich möchte kurz da mit euch drauf schauen, wie gehen wir mit alten Texten um aus dem Gesetz, aus dem Alten Testament? Wofür haben die heute noch Relevanz für uns? Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr sprechen diese alten Texte für uns und desto mehr entdecke ich da ganz, ganz tiefe Schätze drin. Denn was wir verstehen müssen, auch wenn die zum Beispiel jetzt in diesem Fall die Aufforderung, einen Altar zu bauen, natürlich nicht mehr gilt für uns heute, steckt da ganz viel Symbolik, geistliche Wahrheit drin, die heute zu uns reden soll. Für Jesus war das total klar, dass die ganzen Schriften, also das ganze Alte Testament, das waren ja die Schriften, die es zu seiner Zeit gab, dass die alle auf ihn hindeuten und von ihm reden. Er sagt in Lukas 24, Vers 27, das, wo er den beiden Jüngern auf der Straße nach Emmaus begegnet, und da heißt von ihm: Und von Mose und von allen Propheten anfangt, erklärt er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Das heißt, er redete mit diesen beiden Jüngern und schlug sozusagen das Alte Testament auf und zeigte: Hey, hier und hier und hier, das spricht von mir selbst. Das deutet auf mich hin. Und auch im Streit, ich glaube, mit den Pharisäern in Johannes 5 oder mit den jüdischen Ältesten zumindest, sagt er: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das heißt, er sagt: All die Schrift, all das, was ihr da lest, letztendlich hat das ein Ziel, es soll auf Jesus hinweisen. Und Paulus macht damit weiter, wenn er an die Korinther schreibt, und er greift verschiedene Dinge auf in 1. Korinther 10, die Israeliten auf ihrer Wanderung durch die Wüste erlebt haben. Und mittendrin in dieser Aufzählung sagt er: Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind und so weiter. Das heißt, er sagt: Hey, in diesem Alten Testament sind ganz viele Vorbilder, die uns heute ermutigen und ermahnen sollen. Und dann als letzten Vers dazu in Kolosser, Kolosser 2, die Verse 16 und 17. Da schreibt er von den ganzen Vorschriften, die es gab im Alten Testament für die Juden, wo es um, wie man, was man essen und trinken soll und was nicht, welche Feste man feiern soll, wie man den Sabbat halten soll. Und er schreibt, hey, das alles gilt für euch heute nicht mehr. Aber er schreibt, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die, also alle diese Dinge, ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist es Christus. Das heißt, er sagt eigentlich, dort im Alten Testament, das sind lauter Schatten, die hindeuten auf eine Substanz, auf den wahren Körper. Und dieser wahre Körper, den kennen wir jetzt, das ist Christus. Und wenn wir auf so alte Texte heute schauen, im Alten Testament, dann können wir darin Schatten sehen von dem, wie Jesus ist. Und mich hat es berührt, dieser Text. Wie stellt Gott sich vor, wie seine Leute einen Altar bauen sollen? Was ist ihm wichtig? Ich meine, er sagt ja hier, dieser Altar, den Leute ihm bauen sollen, immer wieder, war ja ein ganz, ganz schlichter Altar. Entweder nur aus Erde oder nur aus Steinen, die nicht behauen wurden. Also da soll kein Meißel drüber geschwungen sein, heißt es da. Ganz, ganz schlichten Altar wollte Gott. Und dieser Altar sollte auf keinen Fall so ganz hoch sein, dass man damit auf eine Treppe bauen müsste, um hochzukommen, sondern er sollte niedrig sein. Und ich habe mich gefragt, was sagt das über den Charakter Gottes und über sein Herz, dass er so einen Altar haben wollte? Was bedeutet das für uns heute? Wie sollen wir den Altar unseres Herzens bauen? Wie sollen wir Gott dienen? Was gefällt ihm? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott geht es anscheinend nicht um das Äußere, sondern es geht ihm um das Innere und um die Begegnung mit Gott. Gott, der Gott Israels, war immer der Gott, der lebendig war. Und der Gott, der leben wollte inmitten seines Volkes. Der lebt, der nicht tot ist. Hier in Vers 22 heißt es, ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Und in Vers 24, an jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Das heißt, Gott will immer der Gott sein, der uns begegnet. Er ist ein Gott, dem das Äußere ziemlich egal ist, sondern dem es darum geht, dass er uns begegnet, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Gott ist nicht statisch, sondern er ist dynamisch. Und Israel war ja auf dem Weg ins Land Kanaan. Und die Kanaaniter waren bekannt dafür, dass sie ihren Gottheiten riesige Altäre gebaut haben, die verziert waren mit Gold, die riesig hoch waren, wo die ganzen Künstler ihre Künste zur Schau gestellt haben. Und Gott sagt, hey, so soll es bei euch nicht sein. Und ihr sollt ganz, ganz einfache Altäre bauen, weil es geht nicht um den Altar, sondern es geht um die Begegnung mit mir. Gott ist nicht statisch. Er will nicht, dass wir uns auf statische Dinge wie ein Altar fixieren, sondern er ist dynamisch. Er will, dass wir auf diesem Altar, durch diesen Altar ihm begegnen. Und ich habe das in meinem Leben, merke ich das immer wieder, zum Beispiel, wie ich die Vergangenheit glorifiziere, wie ich über meine Vergangenheit nachdenke und denke, wow, damals ist mir Gott total begegnet und irgendwie fange ich an, darin zu schwelgen und denke, wow, das war so schön, aber vergesse, dass Gott mir heute genauso begegnen will. Und dann merke ich, da baue ich mir in meinem Herzen sozusagen große Altäre von der Vergangenheit, glorifiziere die Vergangenheit, anstatt heute demütig und schlicht wieder neu zu kommen und sagen, Gott, ich habe nur diesen normalen Altar, mein normales Leben, aber ich will dir heute begegnen, weil das ist das, was du willst. Ungefähr so ging es Petrus, Jakobus und Johannes, als sie auf diesem Berg der Verklärung waren mit Jesus und Jesus gesehen haben, wie er umgestaltet wurde, glänzend wurde, wie die Sonne. Und sofort sagte Petrus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns hier 3 Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und für Elia eine, die auch da waren. Sie wollten das festhalten. Aber Gott ist kein Gott, den wir in diesem Sinne festhalten können, sondern dem wir täglich neu begegnen dürfen. Und so war, glaube ich, das hier ein Schutz davor, diesen einfachen Altar zu bauen, davor, dass unser Gottesdienst zum Totengottesdienst wird. Und mit Gottesdienst meine ich nicht nur, wenn wir uns versammeln, sondern auch unser persönlicher Gottesdienst. Eigentlich, wenn die Bibel das Wort Gottesdienst gebraucht, gebraucht sie es eigentlich über unser Leben, wie wir täglich leben. Unser Gottesdienst soll nicht zu Totengottesdienst werden, sondern wir sollen Tag für Tag kommen zu diesem schlichten Altar und uns nicht auf das Äußere fokussieren, sondern auf die Begegnung mit Gott. Ist in deinem Herzen dieser Schrei, Gott, ich will dir begegnen. Zeig mir deine Herrlichkeit. Ich will dich kennen, wie ein Freund seinen Freund kennt. Gott ist ein Gott, der gesucht werden will, aber der uns begegnet. Gott ist ein Gott, der echt von Herz zu Herz mit uns reden will. Der es nicht nötig hat und es nicht braucht, dass wir ihm große Dinge bauen, sondern der einfach Gemeinschaft mit uns haben will. Mich hat das gestern überführt und ich habe mich gefragt, habe ich diese Zeiten in meinem Leben, wo Gott wirklich zu mir redet? Erlebe ich es wirklich, dass Gott zu mir redet, ganz tief zu meinem Herzen? Und mich hat das neu bewegt, einfach auch Zeiten des Hörens zu haben. Einfach still zu sein vor Gott und auf das zu hören, was er sagt. Ich möchte jeden hier einfach ermutigen, einfach mal in die Stille zu gehen und vor Gott zu sitzen, vor Gott zu knien und sagen, Gott, hast du mir irgendwas zu sagen? Und immer wieder passiert es, dass er dann wirklich unser Herz anrührt, wenn wir still sind, wirklich in der Stille zu uns redet und uns begegnet. Der Prediger Salomo hat das gesagt im Buch der Prediger 4, Vers 17. Er sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel, und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte weniger. Wie sieht unser Gebetsleben aus? Ist es nur ein Ausschütten des Herzens vor Gott? Das ist gut, unser Herz vor Gott auszuschütten. Aber es soll auch ein Hören auf ihn sein. Es soll Begegnung mit Gott sein. Eigentlich für mich ist die Definition von Gebet, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sucht uns. Ganz am Anfang, nachdem Adam und Eva die Frucht gegessen hatten und in Rebellion gegangen waren gegen Gott, das Erste, was Gott ihnen sagte, der erste Satz war, wo bist du? Er suchte sie immer noch, er wollte immer noch Gemeinschaft mit ihnen. Und so ruft Gott uns jeden Morgen, jeden Tag neu zu, wo bist du? Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Und wenn man die Bibel liest, ich lese gerade, habe gerade Genesis, also 1. Mose gelesen, und die alten Väter, Abraham, Isaac und Jakob, die haben Gott immer wieder Altäre gebaut. Und das war immer wieder an Orten, wo Gott ihnen wirklich begegnet ist. Gott will dir und mir uns begegnen. Individuell und auch wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Er will mitten unter uns wohnen. Was können wir noch davon lernen? Es geht nicht um den Altar, sondern um das, was darauf geopfert wird. Ich finde es total interessant, dass das mit dem Altar hier kommt direkt nach den 10 Geboten. Und ich glaube, da steckt ganz tiefe Symbolik drin. Gott gab Israel die 10 Gebote und sagt, wenn ihr euch daran haltet, an das Gesetz, dann werdet ihr leben. Das war die Verheißung. Aber Gott wusste, kein Mensch schafft es, diese Gebote wirklich perfekt zu halten. Und deshalb hat er direkt hier nach den 10 Geboten das Gesetz über den Altar gebracht und gezeigt, wie wir opfern können, damit uns unsere Schuld sozusagen vergeben wird. Das heißt, der Altar zeigt, wir brauchen ein Opfer, was für uns geopfert wird. Und wir wissen, wir brauchen nicht mehr selber Opfer zu bringen, sondern wir haben ein Opfer, Jesus Christus, der für uns dargebracht wurde. Und wenn wir vor Gott erscheinen, dann kommen wir nicht mit unserem eigenen Opfer, sondern dann kommen wir sozusagen bildlich gesprochen mit Jesus. Und er macht uns gerecht vor Gott. Und so geht es in unserem Leben eigentlich nicht um uns, um das, was wir Gott darbringen können. Oder um den Altar, den wir Gott bauen können, sondern um das, was darauf geopfert wird, nämlich Jesus. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen nach dem Wozu. In der Philosophie die theologische Frage, also die Frage nach dem Warum machen wir Dinge? Wozu sind Dinge da? Was ist das Ende? Was ist die Absicht von Dingen? Was ist das Ende? Was ist die Absicht? Was ist der Zweck von einem Altar? Der Zweck vom Altar ist, dass darauf geopfert wird. Und so sollten wir uns auch immer wieder fragen, wofür ist unser Leben da? Wofür tun wir bestimmte Dinge? Wofür kommen wir zum Beispiel sonntags morgens zum Gottesdienst? Kommen wir, um Menschen zu treffen? Kommen wir, um zu zeigen, wie toll wir angezogen sind? Kommen wir, um eine gute Zeit zu haben? Oder kommen wir, um Gott zu ehren? Wir müssen uns das immer wieder fragen. Wofür hat Gott die Dinge eigentlich geschaffen? Und ich bin immer wieder überrascht in meinem Leben, wie schnell Dinge in den falschen Fokus rücken. Ich habe mit Kai Uwe letztens gesprochen über so eine Serie, die ihr geguckt habt, aus Amerika, über so ein, also ist so eine fiktive Serie über so einen super Prediger, der halt eine Gemeinde nach der anderen irgendwie aufbaut und damit auch ziemlich Geld macht. Und es hat mich so neu erinnert daran, wie schnell Dinge, die Gott eigentlich so gedacht hat, wie wir sie verdrehen und daraus ganz andere Dinge machen. Ich war mal im Team und wir wollten zusammen Ostern feiern. Es war ein internationales Team. Und wir hatten da Geschwister aus einem anderen Land. Und in deren Kultur backt man an Ostern ganz bestimmte Brötchen. Ich glaube, Hot Cross Buns hießen die oder so. Das sind so süße Brötchen, glaube ich, und da ist dann so ein Kreuz drauf. So. Und das war groß in ihrer Tradition und sie wollte das machen an Ostern. Und es war eine super Sache und wir wollten an Oster feiern. Und dann habe ich aber gemerkt, tagelang davor ging es immer nur um diese Brötchen, wie die dann aussehen. Und sie hat ganz viele Rezepte gesucht und total in Liebe, total mit einem guten Herzen. Und dann am Ostermorgen haben wir uns dann getroffen und dann waren die Brötchen verbrannt. Und dann die Stimmung war so schlecht an diesem Morgen, weil diese Brötchen verbrannt waren und irgendwie ist das ganze Ostern ins Wasser gefallen. Und es hat mir so neu gezeigt, wie wir uns oft in so kleinen Nebensächlichkeiten einfach verlieren, gut gemeinte Nebensächlichkeiten so. Und das Ziel aus dem Auge verlieren, worum es eigentlich geht. Und so soll es in unserem Leben um Jesus gehen. Es soll nicht darum gehen, was wir bauen können. Ein gottgefälliges Leben zu führen, heißt nicht, möglichst hart zu arbeiten, möglichst tollen Altar des Lebens zu bauen. Sondern Gott hat es uns sehr einfach gemacht und sagt, hey, sei einfach. Es kommt nicht darauf an, wie toll der Altar ist, sondern es kommt darauf an, was darauf geopfert wird. Unser Leben soll hinweisen auf das große Opfer, auf Jesus. Soll ein ganz schlichter Altar sein. Da soll nichts dran gemacht werden, einfach entweder Erde oder Steine. Sondern es kommt darauf an, was darauf geopfert wird. Und das ist mein letzter Punkt, dieser Altar, da ging es nicht um Höhe und Eleganz, sondern es ging, wie gesagt, um Niedrigkeit und Schlichtheit. Ja? Er sagt, bau diesen Altar nicht so hoch, dass du Stufen brauchst, also er sollte leicht erhöht sein wie ein Hügel, aber nicht so hoch, dass du irgendwie Stufen brauchst, denn wenn dann der Priester da hochgeht, könnte seine Blöße, also sein Gewand irgendwie aufgedeckt werden und man würde seine Beine sehen, was für einen Juden sehr schambehaftet war, gerade für einen Menschen, so einen besonderen Menschen wie einen Priester. Und ich habe mich ertappt, so ist doch wirklich, gerade wenn wir hochbauen wollen oder so, hoch hinaus wollen, stehen wir total in der Gefahr, irgendwie uns zu entblößen, uns in peinliche Situationen zu bringen und auch zu fallen. Gott will keine hohen Altäre, sondern er will ganz, ganz einfache, niedrige Altäre. Und mich hat das neu angespornt. Ich will nicht mein eigenes Reich bauen. Ich will nicht hoch hinaus, sondern ich will sein Reich bauen. Unser Sinn als Nachfolger von Jesus soll nicht sein, irgendwie hoch hinaus zu wollen mit dem Leben, sondern unser Sinn soll eigentlich das Gegenteil sein. Tag für Tag unser Leben zu geben, zu sterben, nicht für uns selbst zu leben, sondern für Jesus und andere zu leben. Ich finde es schön, Petrus ist mir da ein Vorbild. Er hatte diese Gesinnung, Tag für Jesus zu leben und auch bereit zu sein, für ihn zu sterben, Tag für Tag. Aber diese Gesinnung hat er nicht immer gehabt. Wir kennen die Geschichte in Markus 8, Vers 35. Vorher bekennt Petrus, dass Jesus der Messias ist. Und dann fängt Jesus an zu reden davon, zu sagen, dass er sterben wird und ans Kreuz gehen wird. Und Petrus sagt so, hey Meister, das kann gar nicht sein. Du wirst nicht sterben, so, das kann nicht sein, du bist der Messias. Und Jesus weist ihn scharf zurecht und sagt, geh hinter mich, Satan. Und er begründet das so, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Heißt, er sagt, hey Petrus, deine Gesinnung, das heißt deine Ausrichtung, das, wohin dein Herz geht, ist nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Du willst hoch hinaus und du willst, dass ich hoch hinauskomme. Und in deinem Leben geht's, dass Menschen hoch hinauskommen. Und Petrus musste das lernen über viele Jahre und auch durch viele Enttäuschungen. Aber am Ende seines Lebens hat er das gelernt. Denn in seinem ersten Brief, im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 1, da schreibt der gleiche Petrus, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das heißt, da sagt er, hey, eure Gesinnung soll die sein, euer Leben zu geben. Tag für Tag, nicht hoch hinaus zu wollen, sondern einfach zu geben, ein gebendes Leben, sozusagen ein sterbendes Leben zu leben. Und wo immer ich das tue, wo immer ich mich neu besinne und sage, hey, ich will heute nicht leben, um mein eigenes Reich zu bauen, um angesehen zu sein, sondern ich will heute sterben, in den ganz kleinen Dingen vielleicht meiner Frau gegenüber nicht meinen Willen durchzusetzen, sondern sie höher zu achten als mich selbst, bei der Arbeit nicht zu versuchen zu zeigen, wie toll ich bin, sondern einfach dem Jungen, der mir anvertraut ist bei der Arbeit, ihm zu dienen. Diese kleinen Dinge, wo wir Tag für Tag sterben können, da erlebe ich dann ganz tiefen Frieden, ganz tiefe Freude drin. Gott will nicht, dass wir hohe Altäre bauen, sondern ganz authentische, einfache Altäre bauen. Und auch im Umgang miteinander ganz authentisch und natürlich, wie diese Steine voreinander sind. Uns nicht irgendwie behauen, uns anders geben, als wir sind, sondern so, wie wir sind. Ich weiß nicht, ob der Name George Werver dem einen oder anderen was sagt. Das ist da der Gründer und Leiter von einer großen Missionsorganisation, Operation Mobilisation. Und ein Freund von mir hat ihn mal kennengelernt und ein Stück weit mit ihm gearbeitet. Und George Werver war so zu seiner Zeit immer so der heilige Mann, der hat ganz viel auch über Heiligkeit geredet und so. Und eines Tages sollte George Werver auf eine ziemlich lange Reise gehen Und er hat sein Team so zusammengeholt und mein Freund war in diesem Team. Und sie haben ihn gefragt, George, wofür sollen wir beten für dich, für diese Reise? Und das Erste, was er sagte, war, dass ich meiner Frau treu bleibe und nichts mit einer anderen Frau auf der Reise anfange. Und die Leute waren alle so, das ist doch George Werber, der wird doch niemals auf den Gedanken kommen, irgendwie auf eine andere Frau zu schauen oder so. Und den Freund von mir hat das ganz, ganz tief bewegt, diese Echtheit. Da war ein Mann Gottes, ohne Zweifel, der sagte, hey, ich bin manchmal versucht, bitte betet für mich, ich brauche euer Gebet. Und ich glaube, das bringt ganz, ganz viel Schönheit und ganz, ganz viel Ehre zu Gott, wenn wir authentisch voreinander sind. Und wir hatten ja so ein bisschen nachgedacht über das auch, was Victoria hier gelassen hatte, wie ist unsere Gemeinde hier in Eisenhüttenstadt besonders. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit, eine schöne Besonderheit hier in Eisenhüttenstadt. Wir sind alle keine Überflieger oder besonders charismatische Menschen, also die jetzt total Menschen mitreißen wollen. Ich hoffe, ich tue hier niemand Unrecht oder so, ich zumindest nicht. Sondern wir sind alles ziemlich bodenständige Menschen, würde ich sagen. Und das ist was Schönes. Das ist ein Segen. Ich glaube, wir können Gott, so wie wir sind, so einen Altar bauen, wo wir als ganz normale Menschen auch zusammenkommen und wo er wirken kann. Lass uns das glauben. Gott liebt kleine Gemeinden, natürliche Gemeinden, wie in Eisenhüttenstadt. Und an solchen Orten will er wirken und, wie es hier heißt, seinen Namen wohnen lassen. Also es geht nicht um Höhe und Eleganz, sondern um Niedrigkeit und Schlichtheit. Und ich glaube, das ist genau das, was Kinder haben. Die Verse, die Kai-Uwe am Anfang gelesen hat, aus Matthäus 18. Ich möchte sie nochmal lesen. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und so werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wir dürfen immer wieder umkehren und so werden wie die Kinder. Ein Kind hat nichts, was es darbringen kann. Ein Kind macht sich nicht groß. Ein Kind verstellt sich nicht, sondern es ist so, wie es ist und es vertraut einfach. Es vertraut dieser Liebe. Und so dürfen wir als Erwachsene immer wieder umkehren, Buße tun, unsere Gesinnung ändern und so werden wie ein Kind. Sagen, Gott, ich habe vor dir nichts, ich habe nichts, was ich bringen kann. Ich habe keinen super geschmückten Altar, mein Leben ist nicht so toll. Aber ich möchte so kommen, wie ich bin, weil du solche Altäre liebst. Und möchte ich bitten, dass du Gemeinschaft mit mir hast. Amen.